Hollerö, hollerö, wir schulden euch noch den Abschluss der Let's Play-Serie fast hier, die wir ja immer machen, zu Life is Strange Double Exposure. Wir quatschen uns heute noch abschließend durch Episode 5 und das machen wir natürlich wieder im Dreiergespann mit Tanja.
Hallo.
Und mit Möper.
Hallo.
Wir haben euch letztes Mal mit einem Cliffhanger zurückgelassen, beziehungsweise Episode 4 hat uns alle mit einem Cliffhanger zurückgelassen. Denn wie wir es uns schon so ein bisschen überlegt hatten, müssen wir ja noch eine letzte Zeitreise machen. Und am Ende von Episode 4 wissen wir nicht so richtig, wohin, also in welche Zeit, an welchen Ort. Und wir wissen auch nicht so richtig, warum. Und genau da setzen wir jetzt natürlich mit der 5. Episode ein.
Ja. Also ich muss sagen, mich hat das irgendwie schon alles gar nicht mehr so dolle dann irgendwie abholen können. Also auch der nach dem Cliffhanger. Ich wollte eigentlich, dass es schnell vorbeigeht. Und also der Anfang war schon noch irgendwie ganz cool, wo wir dann da oben auf dem Outlook-Ding sind und mit Safi diskutieren. Ich habe versucht, sie irgendwie ein bisschen zu beschwichtigen. Natürlich geht das nicht, weil die Story vom Spiel läuft ja anders ab. Und dann geht's ja direkt in diesen Zeitstrudel rein, mehr oder weniger. Wie war das für euch?
Ja, ähnlich. Ich habe auch schon wieder vergessen, womit wir die letzte Episode beendet haben und war dann wieder ganz verwirrt, weil ich auch irgendwie den Bezug zu der Zeitlinie verloren habe, in der wir jetzt sind. Aber wir sind ja dann in einer ganz neuen Zeitlinie und irgendwie bin ich da auch ganz schwierig mitgekommen mit, wer weiß jetzt was, was ist jetzt passiert, was versuchen wir hier überhaupt noch mal rauszufinden? Also ich wurde nicht so richtig abgeholt.
Ich habe da sehr viel drüber nachgedacht und bin zum Schluss gekommen, das wussten die Schreibenden leider wirklich selber nicht. Also ich kriege da keinen Sinn rein und ich habe auch noch ein bisschen Recherche betrieben, aber dazu dann, wenn es gleich soweit ist, mehr. Als erstes springen wir ja jetzt hier tatsächlich mal an den entscheidenden Ort, also bevor Safi erschossen wird und damit die zwei Parallelwelten aufgehen, um das irgendwie zu verhindern. Und wir wissen ja aus Life is Strange 1, dass sowas nicht gut geht und ein riesiger Sturm auftritt, aber das letzte Mal am Ende von Life is Strange 1 haben wir ja die Entscheidung, ob wir den Sturm über die Stadt fegen lassen oder ob wir das Blue-Haired Girl, wie es hier im Double Exposure immer genannt wird, erschießen, um diesen Sturm zu verhindern. Und irgendwie sehen wir jetzt nicht so richtig die Alternativen. Also könnten wir jetzt wieder, nachdem wir gesprungen sind, Safi erschießen, weil dann geht ja das Spiel eigentlich von vorne los. Es ging ja erst damit los, dass diese beiden Parallelwellen aufgegangen sind. Und da scheinen sich auch Max und Safi zu denken und rennen in diesen Sturm rein. Was jetzt nicht wie die allerlogische der Entscheidungen wäre.
Einfach straight in den Sturm.
Und was mich dann auch gewundert hat, also sobald es losgeht, merken wir ja, okay, Safi scheint irgendwie mitgereist zu sein. Das ist doch eigentlich eine Max-Fähigkeit. Und wenn wir zurück in der Zeit gehen, warum geht Safi dann mit? Und warum behält die auch ihre ganzen Erinnerungen? Und wie du schon sagst, warum scheint das auf andere Charaktere, zu denen wir gleich kommen, irgendwie auch zuzutreffen? Und dann kommt irgendwie dieses Zitat, I heard so many people, help me fix it. Und ich denke so, was? Ja, wie denn? Jetzt sind wir doch gerade extra in der Zeit zurückgereist und jetzt rennen wir in diesen komischen Sturm rein. Also wie fixen wir denn hier was überhaupt?
Ja, jetzt wo du das so aussprichst, finde ich das auch irgendwie seltsam. Also auch, dass Safi ja irgendwie mitkommt. Und ich habe mir das aber währenddessen gar nicht so sehr irgendwie als Zeitreise, also als lineare Zeitreise, um ein paar Fachbegriffe zu droppen, vorgestellt, sondern eher wie so ein Dimensionswechsel, was wir ja vorher auch schon hatten zwischen diesen beiden Timelines, sage ich jetzt trotzdem. Mhm. Dass wir ja einmal die Welt hatten, beziehungsweise die Dimension, wo sie gelebt hat, einmal, wo sie gestorben ist, dass das halt irgendwie parallel läuft. Und so habe ich mir das dann zusammengeräumt, dass das dass wir nicht in einer Parallel sind, Weltdimension sind, sondern in einer weiteren Dimension, die aber halt irgendwie zeitlich verschoben ist oder so. Keine Ahnung. dass es halt irgendwie Sinn ergibt. Ich war sehr naiv und blauäugig. Ich habe gehofft, es geht noch gut aus. Vielleicht habe ich auch einfach nicht so doll drüber nachgedacht. Also
die erklären dachte,
ja,
okay, mir das
jetzt
schon.
Ist das so und dann passt das schon irgendwie. Also es wird ja auch noch viel schlimmer. Also
ja. Also wir stürmen ja dann Kopf zuerst in die Bizarro-Welt in diesem Sturm herein, wo irgendwie alle, böse ausgedrückt, alle drei Orte, die wir in dem ganzen Spiel bereisen konnten, sind hier jetzt nochmal zusammengeclasht. Also Schauplätze hat es ja wirklich nicht so viele gehabt und muss hier in der letzten Episode jetzt nochmal alle irgendwie zusammendrücken, die wir in den letzten vier so gesehen haben. Und irgendwie müssen wir jetzt auch unsere Ängste aus Teil 1 bewältigen, weil wir ja irgendwie mit dem Zeitzurückdrehen schon viel kaputt gemacht haben. Aber wir müssen nebenbei zufällig auch noch Safi aus allen anderen Charakteren des Spiels irgendwie so raus exorzieren. Also mit einer Double-Exposure-Fotografie in einem Sturm, in einer komplett sinnlosen, bizarren Welt aus den Charakteren, die wir treffen, die Erinnerung an Safi rausnehmen oder die Beeinflussung von Safi rausnehmen. Das ist das Nächste, was ich nicht richtig verstanden habe. Also es wird hier sehr schnell sehr wüst.
Ja, ich bin da auch sehr drüber gestolpert, dass Moses irgendwie sagt, ich habe mich angefühlt wie in einem Sarkophag. Safi hat mich hier eingesperrt und dann dachte ich, sie möchte, dass wir alles fixen und dann reisen wir zurück, keine Ahnung, was auch immer, laufen in diesen Sturm und sie macht einfach weiter. Also hat sie das bewusst gemacht oder war das der Sturm, der das dann ausgelöst hat? Ich at that point wirklich keine Ahnung.
Ja, also ich habe das auch nicht so ganz verstanden, wie wir, also wir befreien ihn dann ja, indem wir also ein Double-Exposure-Bild machen, weil er faselt ja auch irgendwie was von wegen, ja, I have to take the perfect picture, das war ja auch das, was Safi vorher zu Max gesagt hat, ah, so fühlte sich an, also das perfekte Bild zu machen, dann, ah, okay, vielleicht sollten wir ein Foto von ihm machen, und selbst normalerweise sind ja irgendwie zwei Monde oben am Himmel, und dann, machen wir das Foto und dann sehen wir aber auf dem Foto, dass er direkt Safi ist. Und dann, ja, ich könnte mal eine Double Exposure machen. Vielleicht hilft das ja irgendwas.
Genau.
Habe ich lange nicht mehr genutzt. Und ja, dann trennen wir quasi Safi von Moses damit. Und das war für mich, habe ich das irgendwie so hergeleitet, dass wir Moses dann ja eben von dieser Beeinflussung von Safi befreien. Also ihre Fähigkeit bestand ja irgendwie darin, die Leute zu impersonaten, aber nicht, dass sie wirklich so aussah, sondern dass sie alle so denken lässt, sie wäre die Person, so habe ich das verstanden.
Genau.
Was aber irgendwie jetzt für meine Theorie gar keinen Sinn ergibt, weil ich hatte, ja, in meinem Kopf hatte ich mir jetzt vorgestellt, dass sie quasi ihn ein bisschen, also stumpf gesagt, ferngesteuert hat, dass sie in ihn reingegangen ist und dann er war und ihn dadurch impersonated hat. Aber das widerspricht ja total dem, dass sie allen anderen was vorgegaukelt hat. Und auch den Kameras.
Anderer Punkt, ja.
Ja, aber dass sie da eben die ja, diese Impersonation von Moses dann getrennt hat und dadurch eben Safi aus ihm rausgeholt hat, wie auch immer. Und
ja, da ist jetzt natürlich die Frage, aus welchem Moses eigentlich?
Aus allen.
Okay, das macht einen. Wir treffen kurze Zeit später noch Reggie. Und der scheint sich irgendwie an beide Dimensionen, die wir ja eigentlich gerade durch eine dritte Dimensionsreise und eine Zeitreise hinter uns gelassen haben, zu erinnern. Also der hat irgendwie an beide Seiten eine Erinnerung und verträgt das auch nicht so gut, überraschenderweise. Und da fragt man sich halt auch, ist das jetzt irgendwie nur ein Abbild? Ist das der echte Reggie überhaupt? Warum sind wir überhaupt alle in diesem blöden Sturm drin? Ist nicht irgendwer vielleicht auch mal zu Hause?
Ja, also am Ende kommt ja auch nochmal irgendwie so eine Passage, dass sie dann, dass alle irgendwie so doppelte Erinnerungen haben an, an beide Dimensionen. Mhm. Da gab es bei mir auch eine sehr awkward Szene mit Amanda, die sich darüber ja, lustig gemacht hat, mehr oder weniger, dass wir, dass sie ja in der, uns in der einen Dimension einen Korb gegeben hat und dass wir dann trotzdem eine Amanda gesucht haben, mit der es klappt. Dass sie noch nicht so richtig weiß, wie sie das findet, aber eigentlich mag sie uns. Das fand ich sehr spannend. Ich glaube, Reggie war da einfach einer der Ersten, der das irgendwie verstanden hat oder so, dass er da, also, ne, dass es aus mehreren Dimensionen die Erinnerungen sind. Und ja, weiß ich nicht, aber ich hatte auch irgendwie an Reggie gar nicht mehr so die große Erinnerung, muss ich zugeben, was seine Rolle war. Ich meine, er war doch der, der am Anfang sich selber gesehen hat, oben am Outlook, oder?
Ja. Der hatte dann so einen kleinen Mental Breakdown, glaube ich, wo wir ihn dann auch so ein bisschen beruhigen mussten. Also irgendwie diese fünf Leute, die involviert waren in die ganze Geschichte, die sind dann halt auch immer bei allem dabei. Also,
ja. Ja, und so besuchen wir ja, wie Tanja gerade schon sagte, eigentlich alle Personen, die wichtig waren in der Geschichte nochmal und trennen sie halt von dieser Doppelgänger-Safi. So hat sich das für mich irgendwie direkt nach dem Sprung, also nach den ersten, weiß nicht, 5 Minuten, schon alles sehr nach Epilog angefühlt, ohne dass halt irgendwie dieser große Knall zum Ende kam, der sonst am Ende einer Geschichte normalerweise kommt. Und dann der Epilog, ja, okay, wir sind jetzt nochmal hier, wir haben das Spiel eigentlich durch, die Credits sind gelaufen, wir laufen durch das Dorf und können mit allen reden. So kam mir das okay. halt vor, nur dass das Ende noch nicht kam.
Ja, es kam mir eher so vor, als müssten wir hier noch reparieren, als müssten wir quasi so die Nebenwirkungen von Safis was auch immer daraus ziehen. Und das machen wir ja auch. Und damit verhindern wir ja dann diesen Sturm. Also der Sturm ist ja dann durch, wenn wir diese ganzen Double-Exposure-Fotos von den Betroffenen machen.
Ja, aber auf dem Weg dahin haben wir erstmal noch irgendwie krasse Flashbacks auch an Life is Strange 1. Mhm. Was auch irgendwie, weiß ich nicht, mir sehr random vorkam. Also klar, weil auch da gab es einen Sturm und so, aber
Ich fand auch ganz ehrlich die Szene mit dem Stuhl, ich fand das so furchtbar. Also ich frag mich wirklich auch metaphorisch, was soll mir das denn sagen? Also, ich weiß nicht, ich finde es höchst problematisch irgendwie.
Ja, man merkt halt schon irgendwie so ein bisschen, dass sie da versucht haben, jetzt irgendwie Draht zum ersten Teil noch aufzubauen. Aber warum? Also, das muss doch wirklich nicht sein.
Genau. Also, das habe ich halt auch nicht so verstanden. Ich meine, die Szene war das, was sie machen sollte. Hoffe ich, dass sie das machen sollte. Hat sie sehr gut gemacht. Also halt irgendwie nochmal schockieren und sich als Spieler irgendwie sehr, sehr unangenehm fühlen. Aber ich weiß auch nicht, ob das für Leute funktioniert, die den ersten Teil nicht gespielt haben, ob die das überhaupt checken. Mhm. Oder ob das jetzt wirklich auch nur für uns quasi ein Flashback war und deswegen so gut funktioniert hat. Aber so für die Story zum Weiterbringen hat mir das gar nichts gegeben.
Ja.
Also,
das ist auch eine Frage.
Nur, okay, scheiße, ja, Max hat ja irgendwie früher schon mal auch so krassen Scheiß irgendwie durchmachen müssen. Aber warum haben wir daran jetzt eine Erinnerung?
Auch eine Frage, die ich mir gestellt habe zwischendurch. Macht das einmal Spaß, wenn man den ersten Teil nicht kennt und ist das überhaupt verständlich, gerade diese Szenen am Ende?
Ja.
Und dann halt die Frage, spielt das überhaupt jemand als erstes? Also theoretisch könnte man ja einfach sagen, ach, ich fange jetzt mit dem neuesten Teil der Reihe an.
Mhm.
Ja, ich glaube, es tut hier wirklich nicht viel zur Sache. Noch dazu könnte man ja jetzt noch einen Level weiter argumentieren, dass diese Szene, als Max in dem Stuhl sitzt, ja eigentlich gar nicht passiert ist, weil wir am Ende von Teil 1 ja auch einen Zeitsprung nochmal machen.
Ja, stimmt.
Oh Gott.
Aber ist es wirklich nicht passiert, wenn sie sich daran erinnern kann?
Die Philosophie heben wir uns mal auf.
Ja. Ich bin lost.
Also wenn wir dann diesen Sturm besiegt haben, dann gibt's jedenfalls das Gespräch mit Safi und da dachte ich wirklich, ich kann es auch hier schon ausmachen. Hier kommt jetzt nämlich die große Anspielung, dass es doch auf jeden Fall bald mal wieder eine Fortsetzung gibt. Safi geht jetzt nämlich Magneto zu unserem Dr. Xavier in Form von Max und will die League der Incredible Gentle Mutants irgendwie zusammenbasteln und sich da irgendwie zusammentun mit Leuten, die Fähigkeiten haben, wo es ja scheinbar jede Menge von gibt. Es reicht ja noch nicht, dass Safi jetzt Max getroffen hat. So, sie geht jetzt in die Welt hinaus, um Mutanten zu sammeln und sich damit irgendwie scheinbar Vorteile zu verschaffen oder wie auch immer dieses Gespräch lief. Und Max meint, nee, lass uns das doch mal lieber nicht machen. Wie wär's, wenn wir unsere Fähigkeiten nicht missbrauchen? Oh, bitte mach daraus keinen dritten Teil, ey.
Wobei die Avengers. Das ja, dann ganz am Ende in der quasi Post-Credit-Scene doch irgendwie angedeutet wird. Also da, das nehme ich mal einfach vorweg. Da kommt ja Safi dann auf einmal doch wieder und trifft auf Diamond, die oben am Outlook natürlich sitzt und so ominöses Nasenbluten hat. Und dann wird das irgendwie nicht weniger. Und dann kommt Safis Stimme aus dem Off. Hier, ich kenne mich mit solchem Nasenbluten aus. Ich hatte das auch schon mal. Und wink, wink.
Die Szene, glaub, da können wir was machen. Ein katastrophaler Autounfall. Es ist wirklich, also das setzt wirklich allen die Krone auf am Ende.
Ja, das
ja. Kommt da nicht auch so ein Text, Max Caulfield will return, so nach dem
Motto? Ja, dann auch mit allen rein.
Oh Mann.
Ja, das haben sie sich wirklich sehr bei Marvel abgeschaut, glaube ich.
Ja.
Schlimm.
Ja.
Naja, jedenfalls kriegen wir noch eine kleine Aufklärung zwischen der Szene mit Safi und der Post-Credit-Scene, die wir jetzt schon vorweggenommen haben. Und es heißt dann, ja, im Sturm wurden dann irgendwie die Realitäten zusammen gesmashed. Ja gut, aber eine Zeitreise haben wir dann trotzdem gemacht oder doch nicht? Weil ich meine, Safi lebt ja noch und irgendwie erinnern sich dann doch jetzt alle an beide Realitäten. Mhm. Inklusive der Szene, wo wir letztes Mal diese Massenhysterie hatten, wo wir schon dachten, oh, das wird aber, da wird sich ein Therapeut in diesem Dörfchen sehr drüber freuen. Jetzt können sich auch noch alle an zwei Realitäten erinnern. Also eigentlich ist es ja jetzt, wahrscheinlich nicht die allerbeste Ausgangssituation für all die Charaktere, die wir lieb gewonnen haben, um es mal ganz drastisch herunterzuspielen.
Ja, da ist natürlich dann auch die Frage, wie sich das dann im Folgeteil auswirken wird, wenn die dann nochmal auftauchen, weil da kann man ja noch mehr verschiedene Entscheidungen dann getroffen haben. Mhm. Also ja, da bin ich...
Die ganzen offenen Enden, die hier halt zurückbleiben, die werden ja nicht aufgeklärt. Und ich schätze mal, damit man sich das einfach macht, falls man die Charaktere nochmal recyceln will. Jetzt ganz blöd hinter den Vorhang geschaut. Mhm. Aber wir haben ja diese ganzen offenen Enden. Wir hatten jetzt schon darüber geredet, können wir Amanda irgendwie daten? Wollen wir überhaupt? Was ist mit dem Blue-Haired Girl? Das lebt bei mir noch. Da wurde ich aktiv gefragt, willst du da nicht eigentlich mal nochmal gucken, Max? Was gibt der eigentlich? Ach so, ja, cool. Wird dann aber auch weggeblendet. Und dann halt noch dieses Post-Credit-Scene-Ende, also es ist wirklich schlimm. Es ist echt schlimm.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich das generell so gut finde, dass sie es einführen, dass in der Welt jetzt bekannt ist, dass es diese Kräfte gibt, weil ich finde, alle vorherigen Teile waren immer so, okay, es war ein bisschen versteckt, vielleicht ein, zwei Leute, die das irgendwie mitbekommen haben aus dem engsten Kreis, aber wenn man dieses Fass aufmacht und diese Welt jetzt so geschrieben ist, dass Kräfte bekannt sind, ich weiß gar nicht, ob das nächsten Teilen gut tut. Ich glaube eher nicht.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, also ich kann mir auch nur vorstellen, dass sie wirklich in eine neue Stadt wiederkommen, wo es niemand weiß. Und dann fängt es da halt von vorne an, wenn sie returnt, wohin auch immer.
Das war doch auch der Zauber an der Serie, dass das halt so eine Anthologie bildet, dass Teil 2 maximal einmal hier so einen Seitenhieb hat und man heißt, da unten ist eine Stadt, die heißt Arcadia Bay. Und das war ja alles. Und ansonsten hast du halt Teil 2 mit einer neuen Fähigkeit, mit einem neuen Cast.
Ja.
Und die anderen Don't Not-Spiele funktionieren ja ähnlich. Also wir hatten ja noch Tell Me Why dazwischen, wo es dann wieder um eine andere Fähigkeit geht. Wir hatten True Colors, wo es wieder um eine andere Fähigkeit geht. Ja, und immer mit einem anderen Cast. Und das funktioniert doch gut. Also wir müssen doch jetzt nicht irgendwie so ein Shared Universe daraus zusammenpumpen, damit wir jedes Jahr wieder ein Max Caulfield-Spiel kriegen, oder?
Ja.
Vor allem, weil sich die Fähigkeiten ja teilweise auch widersprechen. Also ich meine, was passiert denn eigentlich mit so einer Gehirnwanze, die Safi uns da reinsetzt, während wir irgendwie dann auch noch durch die Zeit springen. Also da tust du dir ja als Schreiberteam überhaupt keinen Gefallen mit.
Ja. Ja, wie du am Anfang schon sagtest, vielleicht wissen die auch selber einfach nicht, wo diese Reise hin soll. Und ja, aber ich bin gespannt auf Bloom and Rage. Das soll ja wieder sehr gut sein.
Ja. Das ist ja auch wieder von den eigentlichen Produzenten. Also nochmal kurz erwähnt, das Spiel ist jetzt von Square Enix rausgebracht worden, weil Don't Nut die Lizenz abgegeben hat. Und Don't Nut macht jetzt, wie ist es, Bloom and Rage?
Lost Records, Bloom and Rage. Ja. Also Bloom and Rage ist quasi der Untertitel.
Apropos Bloom, ich habe noch offene Fragen und die fange ich an. Mit Blumen-Safi. Wir haben in der zweiten Episode oder so einen Umriss, wie so ein Kreideumriss von einer Leiche aus einem 80er-Jahre-Detektivfilm gesehen. Oder 60er-Jahre-Detektivfilm wahrscheinlich eher. Und da drin wuchsen dann auf einmal Blumen. Und das wird ja irgendwie nicht so richtig erklärt. Und soll das jetzt einfach zeigen, dass dieser Ort da oben besonders magisch ist? Dieses Overlook, wo die ganzen weirden Dinge ihren Ursprung haben?
Ja.
Ganz klares Ja. Ich habe mich gerade auch gefragt, weil du das erwähnt hast mit den Fähigkeiten. Man sieht Diamond ja am Ende wirklich Nasenbluten. Und Nasenbluten heißt ja eigentlich, dass sie ihre Fähigkeit ausgereizt hat. Die Frage ist, was kann sie? Was hat sie getan? Vielleicht hat das auch irgendwie dann im Endeffekt was damit zu tun, was da passiert ist in der Episode. Aber so aufmerksam habe ich jetzt auch nicht gespielt.
Vielleicht hat sie die Blumen verschwinden lassen. Ja.
Oder den FBI-Typen, der sich selbst berührt hat, während das für andere Charaktere im Spiel überhaupt kein Problem war.
Ja. FBI-Typ, hä?
Ja, nee, stimmt schon. Also die Blumen, da habe ich am Ende auch noch drüber nachgedacht, weil wir sind da ja dann schon noch mal öfter an diesem Ort und dann sind sie halt auf einmal nicht mehr da und auch kein Hinweis darauf irgendwie. Also wahrscheinlich auch, weil wir dann irgendwie in einer anderen Zeitlinie sind und ich das noch nicht verstanden habe oder so, keine Ahnung. Aber ja, nee, das wird ja gar nicht mehr irgendwie erklärt. Wahrscheinlich ist es wirklich einfach nur ein magischer Ort. Dafür würde ja auch sprechen, dass sie da irgendwie ihre Nasenbluten hat, weil sie vielleicht da irgendwelche Kräfte entdeckt hat, die sie genutzt hat oder so. Aber andererseits würde sie ja nicht das Nasenbluten irgendwie wundern, sondern das, was sie davor gemacht hat, was das Nasenbluten hergerufen hat, also ihre Kraft einsetzen, wo Safi dann sagen müsste oder sollte, ja, hier so und so übrigens.
Ja, und es wäre jetzt auch nicht das allererste, was man macht, wenn man so eine Fähigkeit feststellt, dass man sagt, ach übrigens, so und so ist das. Steckt mich doch bitte einfach in den Knast oder seziert mich. Weird. Ja, und dann sind wir schon bei dem, was du meinst, hier eine lineare Zeitreise kann halt nicht funktionieren, weil wir dieses ganz typische Bootstrap-Paradox haben. Also die Story geht ja los, weil jemand erschossen wird. Und wenn dieser jemand dann bei der Zeitreise nicht erschossen wird, dann geht die Story nicht los, um es mal ganz simpel auszudrücken. Eigentlich ist das ja auch was, wo ich jetzt bei Life is Strange gedacht hätte, die geben sich mehr Mühe mit der Story.
Ja, darüber will ich gar nicht nachdenken, weil ich wirklich glaube, es gibt keine sinnvolle Antwort darauf, wie es in dieser Welt jetzt funktioniert hat oder es.
Ja, also ich muss auch zugeben, ich habe da jetzt nicht irgendwie noch großartig recherchiert oder so oder bei Reddit oder so nachgelesen, wie denn so die anderen gängigen Theorien sein könnten. Aber auch eigentlich nur, weil ich es mir so egal war, dass ich mir selber keine gemacht habe. Also ähnlich wie du, Tanja, dass ich da gar nicht so großartig drüber nachdenken will und ist mir, also mir einfach nicht so wichtig ist leider. Also das ist echt, das Spiel war für mich ein, ich will nicht sagen Reinfall, weil das klingt so böse, aber.
Ja, doch, kann man aber schon sagen. Also das wäre mit Sicherheit jetzt das Spiel, was ich als allerletztes aus diesem ganzen Don't Nod / Life is Strange Kosmos empfehlen würde.
Ja.
Ja.
Ich habe ja auch noch den Riesenfehler gemacht, das auf der Switch zu spielen.
Ach ja.
Ja, das führte am Ende so weit, dass es gibt, ich weiß nicht, ob es bei euch auch war, aber ganz am Ende kam bei mir noch so eine Szene, wo sie die Katze von der Loretta irgendwie zurückgibt in so einem Käfig. Und da war dann einfach der Käfig nicht gerendert. Und dann hatte sie halt quasi den, also wie so die Hand an der Seite, wie so eine Faust quasi, als würde sie den Griff einer Hand haben. Und dann drunter ist halt die Katze rumgeschwebt.
Also die Switch-Version noch weniger empfehlen. Da hatten wir ja auch in der ersten Episode schon drüber gesprochen, dass da auch schon alles kaputt war. Ja.
Genau, also wenn ihr die Möglichkeit habt, das woanders zu spielen, dann tut das. Auch wenn es wahrscheinlich jetzt zu spät ist, wenn ihr die 5. Episode unseres Recaps hört.
Also ihr könnt jetzt auf jeden Fall sicher sein, ihr habt nicht das Allermeiste verpasst. Ich finde, es wurde wirklich. Also die Kurve war abfallend. Irgendwie so in der dritten Episode hat es mich kurz noch mal gehabt. Da hatte ich irgendwie Bock rauszufinden, was da jetzt mit diesem Foto und mit dem Foto von Max ist, wie sie die Waffe hält. Aber das wurde dann ja in Episode 4 und 5 komplett vor die Wand gefahren aus meiner persönlichen Sicht. Und wir haben jetzt schon gesagt, so wie reagiert denn das Internet? Also ich habe auch ein paar Theorien gelesen, wo dann die ersten Kommentare drunter waren. Oh, das ist aber mit der Brechstange zusammengezimmert, damit es irgendwie überhaupt Sinn ergibt. Ne? Also man ist sich da nicht so richtig einig. Man scheint sich eher einig zu sein, dass es eben relativ sinnbefreit am Ende zu einem großen Spektakel kommen musste und man ja irgendwie in den Sturm rein muss. Und ach, I don't know. Aber wenigstens einer hat ein Happy End, nämlich Lukas. Alle erinnern sich jetzt zwar daran, was er gemacht hat und dass er Plagiate verwendet hat, aber er hat es ja nie wirklich zugegeben. Das heißt, er kann jetzt einfach seinen Film verfilmen lassen, alle Beweise verbrennen, fertig.
Ja.
Cool. Ja, das fand ich aber auch so dann irgendwie Mittel zum Zweck, diese ganze Maya Okada-Geschichte, die dann irgendwie im Endeffekt ja auch gar nichts für dieses Sturmding irgendwie beigetragen hat. Also wirklich.
Stimmt, das ist ja bei dem Maya Okada-Ding die ganze Zeit im Nachhinein noch drüber gedacht habe, da halten sie sich mit Sicherheit, wie bei Life is Strange 1, den Plot frei, um einen Prequel zu bauen, was bei Before the Storm aus meiner persönlichen Sicht ganz hervorragend funktioniert hat. Aber wenn wir hier jetzt das nächste Before the Storm 2 kriegen und dann spielen wir Maya, so, ich weiß ja nicht, also kann klappen, denke aber eher nicht.
Nee, vor allem, weil Safi, also Maya heißt ja dann auch Safi und Safi ist einfach so unsympathisch. Ich finde auch in diesen Gesprächen am Ende, die denkt bei allem immer nur an ihren eigenen Arsch und die hat einfach wirklich gar nichts gelernt gefühlt. Irgendwie labert die ganze Zeit nur davon, wie sie ihre Macht am besten missbrauchen kann. Ich weiß nicht, also es ist wirklich auch kein sympathischer Charakter und ich kann gar nicht verstehen, wie Max überhaupt mit ihr befreundet sein konnte.
Naja, am Anfang irgendwie schon noch, als das dann mit den Fähigkeiten losgeht, wird es ja gruselig.
Ja, als das rauskommt. Dun, dun, dun. Ich hatte ja noch zwischendurch so den Gedanken, was ist, wenn der Charakter von Safi auch nur eine Persona dieses Shapeshifters ist?
Das wäre
noch jemand anders dahinter. Dieses klassische Man-Behind-the-Man-Trope.
Vielleicht ist es Diamond.
Ja.
Oh, und Zappi ist die Personifizierung ihrer Kraft.
Bitte Entwickler nicht zuhören, bitte diese Idee nicht klauen. Sie ist furchtbar.
Ja.
Naja, also ich bin mit vielen Fragezeichen zurückgeblieben, aber nicht mit vielen offenen Fragen, würde ich mal sagen, weil ich glaube, wie wir jetzt schon so gemutmaßt haben, ich glaube, viele Antworten wird es da auch im Team wahrscheinlich nicht drauf gegeben haben, was ich ein bisschen schade finde, weil die anderen Teile echt in sich alle mit den Fähigkeiten gut umgegangen sind und gut funktioniert haben. Jetzt mal das Ende von True Colors rausgelassen, das hat mir halt auch nicht gefallen, aber das ist gegen dieses Ende hier noch brillant.
Ich habe noch ein Zitat von Max gegen Ende, als so gesagt wird, ja hier, voll cool, danke, du hast uns alle gerettet. Und sie sagt, ich habe nicht wirklich was getan, nur Fotos gemacht.
Ja. Wow.
Das passt es für mich dann ein bisschen zusammen.
Oh Mann, ey.
Ja, das haben auch wir als Spielende vor allem auch so. Am Anfang geht's, finde ich, noch, und später wird es halt auch immer linearer und es gibt auch immer weniger zu entdecken. Und wenn man dann versucht, was zu entdecken, dann wird man noch enttäuscht und findet trotzdem nicht die Zeitreisetelefone.
Ich war tatsächlich gegen Ende auch froh, dass man gar nicht mehr shiften konnte. Also als die Parallelwelten dann zusammengeführt wurden, gab es ja die Möglichkeit nicht mehr, wenn man dann auch versucht, die Taste zu drücken, dann sagt Max auch irgendwie hier, nee, ist jetzt keine parallele Zeit mehr da, in die ich gehen könnte. Mhm. Dann dachte ich, oh, okay, zum Glück muss ich ja nicht mehr irgendwelche blöden Rätsel lösen.
Ja. Das hat aufgehört, nachdem wir diese Situation mit dem Stuhl nochmal hatten, ne?
Mhm.
Oder?
Also in dem Sturm drin auf jeden Fall.
Ja, ich meine,
mit dem Stuhl. Wahrscheinlich kurz davor.
Ja, ja. Genau. Ich fand das mit dem Hotel-Room eigentlich ganz cool, muss ich sagen, die Szene, wo dann auf einmal die Sachen, die in dem Hotelraum noch sind, auf einmal nur noch Texturen an der Wand sind. Das fand ich eine lustige Idee. Wobei ich mich nicht erinnern konnte, wo wir diesen Raum schon mal gesehen haben.
Ja, das ist nämlich bei mir der Raum gewesen, also das waren Hotelräume, wo wir mit Chloe auf unserem Roadtrip waren und die gibt's ja bei dir nicht mehr in deinem Kanon.
Ah, ja doch, also sie hat auch gesagt, dass sie sich da irgendwie erinnert, dass sie da und da war. Aber ich selber hatte jetzt keine Erinnerung, wahrscheinlich deswegen, ja.
Okay. Ich glaube, sie war dann alleine auf Reisen, um halt das alles zu verarbeiten, was sie getan hat. Also, ja.
Ja.
Oh, apropos Chloe, einen Satz muss ich noch richtig stellen. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass der Soundtrack jetzt auch nicht so die Bombe ist, aber gerade der eine Track von Chloe Moriondo, der heißt September, der ist wahnsinnig gut, den packen wir in die Shownotes.
Das kann ich bestätigen und das liegt nicht nur daran, dass wir alle drei im September Geburtstag haben.
Doch.
Es ist mir nämlich auch positiv aufgefallen tatsächlich beim Spielen. Also da dachte ich auch, ein Mensch, cool. Ist doch wieder ein guter Soundtrack.
Na gut, haben wir das Fazit vorweggenommen, gehen wir trotzdem noch, wie immer, wie wir es natürlich allen schuldig sind, auf die Entscheidung ein, oder?
Mhm.
Ja.
Es gab nicht so viele in der Episode. Es ist auch so generell zu den Entscheidungen vielleicht. Die hatten jetzt, also klar, bei Life is Strange 1 hatten die jetzt auch nicht so viel Impact, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie hier noch weniger Impact hatten als sonst.
Ja, fangen wir mit diesen kleinen Entscheidungen an. Da sehe ich bei mir, dass die alle übersehen wurden.
Hallo?
Also ich habe weder das Graffiti im Blackwell Bathroom kommentiert, noch habe ich in der Bowling Alley reflected, noch habe ich Loretta im Sturm gefunden, noch habe ich irgendwelche Bücher im Motel Nightstand angeguckt.
Also wie du schon sagst, sind das jetzt aber auch wirklich nicht die allerentscheidendsten Dinge. Also ich glaube, die Graffiti-Kritzelei, die habe ich mir angeguckt und da macht sie halt so ein Comment darüber, dass das ja der Bathroom ist, in dem Chloe damals erschossen wurde und quasi das erste Spiel losgeht.
Aber das hat sie bei mir auch so schon gesagt, glaube ich. Oder ich habe es selber erkannt und mir das dann so gedacht, weiß ich nicht.
Die Reflexionen haben wir ja alle drei, glaube ich, olympisch gut verpasst. Also auch hier wieder eher, habe ich auch nicht gesehen. Und Loretta habe ich auch nicht gefunden, aber ich glaube, ich habe auch nicht gesucht. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich wollte diesen Sturm einfach nur noch fertig spielen.
Ja, also ich dachte am Anfang einmal kurz, wo man Gwyn draußen im Sturm sieht, da geht man ja erst dann in diese Traumwelt mit dem Hotelzimmer, glaube ich, das ist das, dass ich die da wirklich verpasst hätte und dass ich dachte, da dachte ich noch, okay, cool, ich kann jetzt ja wirklich irgendwie Leute irgendwie retten oder eben nicht. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht, als ich danach wieder in der Snapping Turtle bin und sie dann doch noch retten musste, glaube ich sogar. Also, dass dann doch irgendwie nicht die Entscheidungsfreiheit soweit ist. Das habe ich nicht verstanden. Aber naja.
Ja, und die nächsten sind jetzt auch nicht die irre krassen Entscheidungen, sage ich jetzt mal. Also nichts irgendwie, was das Spiel oder das Geschehen wahnsinnig beeinflusst hätte. Wir können halt irgendwie noch einen Kommentar zu Chloes Dietrichen machen, wenn wir in diesen Hotelzimmern unterwegs sind. Das ist aber auch relativ egal. Wir können halt mit Reggie quatschen und gucken, ob der dann irgendwie eine Beziehung mit Vin anfängt, was für mich auch komplett aus dem hohlen Raum gerissen wurde. Also
ja,
einfach nur, wenn man noch zwei Charaktere wieder hat, Now Kiss.
Ja, weil die bei mir tatsächlich zusammengefunden haben. Also
ja, ich glaube, das ist aber auch nicht schwer. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich nichts dafür getan habe in diese Richtung und auf einmal saßen die beiden da zusammen.
Ich glaube, wenn man ihn nicht Romance, also wenn man Vin nicht als Romance-Option wählt, dann kann das sein.
Ja, nee, also aktiv dafür gemacht habe ich, glaube ich, auch nichts. Ich hatte mich jetzt nur gewundert, weil da in der Fragenübersicht halt zwei Fragezeichen hinter sind.
Bei mir ist nur eins.
Oh, tja, da ist die Switch-Version dann wohl doch superior.
Ein Fragezeichen mehr. Nee, ich habe es auf Deutsch. Ich glaube, das ist der Unterschied.
Ah, okay, ja, das kann natürlich auch sein.
Aber die PC-Version war auch ein bisschen verglitscht. Ich hatte eine Szene am Ende, wo man noch so Schnappschüsse in der Snapping Turtle von jedem schießen kann. Und dann saß Diamond einfach in ihrem Stuhl, anstatt auf ihrem Stuhl. Also.
Vielleicht ist das ihre Fähigkeit.
Ja, man kann auch mit Loretta quatschen und man kann auch gucken, ob Vin denn jetzt zur Abraxas-Wahl antritt oder nicht. Aber ganz ehrlich, da habe ich auch keine Ahnung, wie man das beeinflusst. Und ich habe auch keine Ahnung, ob das irgendwie wichtig ist. Also er hat sich bei mir jetzt nochmal aufstellen lassen, obwohl wir ihn ja in der anderen Welt, an die wir alle Erinnerungen haben, bloßgestellt haben. ja. Und dann kamen tatsächlich noch ein paar Entscheidungen, finde ich. Ja, also je nachdem, wie gern man die Charaktere mag und wie sehr man jetzt darüber hinaus nachdenken will, was nach dem Spiel passiert, kann man hier noch zum Beispiel mit Gwen quatschen. Die hat bei mir die Entscheidung des Schulrates akzeptiert, aber die kann wohl auch dagegen angehen.
Ja, das hat sie bei mir gemacht.
Ja,
bei mir. Ich glaube, das lag daran, ob du den USB-Stick gerettet und ihr gezeigt hast oder nicht.
Verstehe.
Da hatte sie bei mir noch kurz nachgefragt.
Die Schulleiterin Jasmine, also die Mutter von Safi, die musste bei mir zurücktreten, was ich auch nicht so richtig verstanden habe. Ich glaube, wegen dem ganzen Maya-Okada-Kram, die hat ja da Leute gedeckt, nur damit es an der Schule nicht zu große Wellen schlägt, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und da wäre es auch ein bisschen komisch, wenn sich dann auch da wieder alle dran erinnern und sie einfach sagt, ja, nee, ich mach das hier weiter. Das ist schon gut gelaufen damals. Das will ich nochmal machen.
Ja, gut, in unserer Dimension ist es ja nicht. Ja, wobei, da ist ja nur nicht rausgekommen.
Doch, irgendwie
ja.
Schon.
Ja, nee, du hast ja recht.
Ja, und dann kann man halt noch ein abschließendes Gespräch mit Moses führen. Das ist nett, weil Moses halt auch wirklich der absolut beste Charakter rückblickend jetzt ist. Wobei Gwen fand ich auch saucool.
Mhm. Ja. Ich finde es interessant, dass Lucas hier nicht mehr auftaucht, so von wegen, Lucas muss büßen für seine.
Stimmt.
Nee. Da kann er ja gar nicht. Also wenn wir jetzt wirklich irgendwie noch ein Time-Travel da mit drin haben und einen Dimensionsbruch, so, dann ist es ja egal, ob so fünf Schüler was behaupten, solange er dieses eine Manuskript, was wir im letzten Run gefunden haben, rechtzeitig verbrennt.
Das ist echt wild. Ich weiß gar nicht, ich verstehe immer weniger, worauf das Spiel hinaus wollte. Also,
ich glaube, es will halt so einen Startschuss geben, dass man jetzt in den nächsten 8 Teilen irgendwie immer eine Post-Credit-Scene mit seinem Charakter mit Safi kriegt, die einen dann einsammelt für die Liga. So denken doch solche Leute bei Square, oder?
Ja. Ja, und die große Entscheidung, habt ihr Safi akzeptiert oder zurückgewiesen?
Auf gar keinen Fall, die ist komplett nuts.
Fühle ich, ja.
Also ich habe sie accepted. In der Hoffnung, dass sie irgendwann zurückkommt und ich ihr dann naiverweise sagen kann, dass sie sich gut entwickelt hat.
Toll.
Sie aber, ja.
Ja.
Entwickelt sie sich dann, entwickelt, oh Gott, verwandelt sie sich dann auch in Max, wenn sie geht?
Nee, ich glaube nicht.
Oh, okay. Ah, ja.
Das ist
hat
spannend.
Sie das bei euch gemacht?
Ja, sie war dann so angry und hat gesagt, ja hier, wenn du mich nicht magst, dann mach ich halt jetzt Blödsinn mit deiner Identität. Und dann verwandelt wow. sie sich so in Max und geht so weg, so badass-mäßig.
Nee, das habe ich, glaube ich, nicht gehabt. Es ist ja auch schon 24 Stunden her.
Das stimmt, bei euch ist das so richtig frisch noch, ja.
Ja.
Ja, weil das fand ich schon irgendwie krass, ne? Da dachte ich, okay, die kennt ja wirklich gar keine Skrupel, also.
Ja, so wird sie halt dargestellt und das, also das Spiel hätte ja keinen Punkt zu machen, wenn jetzt keine Fortsetzung käme. So, ja, dann läuft da halt irgendwie so eine verrückte Saffi in der Welt rum und sammelt Mutanten ein. So, es ist ja egal, außer es kommt dann demnächst Double Exposure Teil 2 oder was weiß ich, wie sie es dann nennen.
Triple Exposure.
Weil Max Caulfield will ja auf jeden Fall zurückkehren. Es muss in der Kasse klingeln.
Aber ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht doch jetzt ein bisschen vorsichtiger sind, weil sie haben das ja alles programmiert und geschrieben, bevor die Rückmeldungen kamen zu dem Spiel. Und da kam ja dann auch von den Entwicklern schon so, wir verstehen gar nicht, warum ihr das Spiel nicht gut findet und so. Also mal gucken, ob da nicht doch vielleicht ein bisschen was geändert wird. Aber solange es Geld bringt, naja.
Ja.
Ja, aber das generelle Feedback zum Spiel, also wir können ja mal einmal kurz hier mit der Magie des Schnitts stecken, was der Metascore ist.
Ich finde, Mixed auf Steam ist auch immer schon ein Zeichen.
Mm.
Ja, also User-Score 4,4 von 10 ist auf Metacritic schon übel.
Ja.
Und das Kritiker-Review von 73%, damit gewinnt man jetzt keinen Blumentopf, aber es ist noch nicht das Allerschlimmste, was passieren kann. Aber 4,4 von 10 User ist schon fies.
Ja, also bei OpenCritic auch 50% Player-Rating, also von 100, und nur 55% der Critics recommenden, also auch nur jeder zweite.
Und wenn wir das halt jetzt vergleichen mit dem ersten Life is Strange, wo 90er-Wertungen gehagelt sind und nachher der Metascore irgendwo bei 85 lag und die Fans das Spiel doppelt so gut bewertet haben wie Double Exposure. Ja, mit 8,6.
Half Exposure.
Double Exposure, half the score. Ja, schon nicht das Geilste dieser Spiele, aber seien wir ehrlich, wir haben jetzt eine Tradition hier angefangen. Wir spielen das nächste auch wieder für euch im Episodenformat. Dann müsst ihr es nicht spielen.
Mal gucken.
Bist du dir so sicher? Ja.
Also ich würde mir vorbehalten, erstmal die erste Episode zu Ende zu spielen und dann zu entscheiden, ob ich da ein Stück oder.
Wobei, hätte ich hier nur die erste gespielt, hätte ich gesagt, es ist ein super tolles Spiel, weil die erste war echt so, wow, cool, Max, und wow, wir sind dann in der Schule und ist alles so cool, aber irgendwie, es war, wie Dodo vorhin gesagt hat, einfach so eine Abwärtskurve, so.
Ja.
Die nicht mehr hochging. Leider Gottes.
Naja, so ist es. Ich glaube, wenn ich in unsere Unterlagen gucke, können wir aber in der nächsten Monatsfolge dafür schon vom neuen Don't Not Spiel erzählen. Und yes. Das, ohne zu viel zu spoilern, geht in eine andere Richtung.
Ja, da muss ich auch noch zuschlagen. Aber gut, ja, dann haben wir es schon, ne?
Ja, vielleicht noch so ein allgemeines Fazit? Oder nee, gut, naja, ich glaube, wir haben genug gesagt.
Im Monatsrückblick können wir ja noch mal kurz darüber sprechen, wo wir es alle durch haben. Dann noch mal auf diese Folge verweisen. Aber ja, ich glaube, wer bis hierhin gehört hat, hat auch ungefähr ein Bild davon, wie wir das alle fanden.
Haben wir ja jetzt auch mehrfach gesagt.
Ja, gut, dann machen wir jetzt auch nur noch Fotos und retten damit die Welt. Und moderieren ganz gekonnt ab.
Edel. Bis bald. Ja.
Durchgespielt. Bis dann. Will Tschüss. Return.
Ja.
Oh.
Tschüss.
Tschüss.